Heute zu Gast der quasi Gründer und Chef des globalen Luxusuhrenmarktplatzes Chrono24, Tim Stracke.
Also du kannst mit einer App deine Uhr fotografieren. Die App kennt automatisch, welche Uhr du trägst und kann auch die ganzen Daten zu der Uhr dann ausfüllen. Und dann kannst du die Uhr in deine Sammlung legen und siehst dann auch, wie sich die Werte deiner Sammlung entwickeln. Und darüber kennen wir auch mittlerweile einen Großteil der Uhren, die halt in den Schubladen unserer Kunden liegen. Und das ist natürlich für die Uhrenindustrie super, super interessant. Und deswegen entsteht da gerade auch viel Dialog.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Vor sicherlich schon 7 oder 8 Jahren habe ich den Tim Stracke mal auf dem Event kennengelernt und war sofort interessiert und wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie einen Marktplatz für Luxusuhren. Aber ich habe es ein bisschen verfolgt. In der Zwischenzeit gab es ja noch eine ganze Reihe von weiteren Ansätzen in dem Bereich, auch Firmen. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast hier mit dem Sven Schmidt gemeinsam, wo wir das Thema diskutiert haben mit einem anderen Gründer, dem Philipp Mann. Jedenfalls bin ich mit dem Tim Stracke immer so lose im Kontakt geblieben und vor ein paar Wochen hat er mir eine Mail geschrieben und dann vor ein paar Tagen ist eigentlich erst her und mal gezeigt, wie sich sozusagen der globale Luxusuhrenverkauf über seine Plattform entwickelt. Und da konnte man sehen, dass auf einmal schon wieder in China Luxusuhren gekauft werden. Da war ich total baff und dann haben wir so ein bisschen drüber gechattet. Und dann meinte er, selbst in Italien werden jetzt nach der Pandemie wieder Luxusuhren gekauft. Und dann habe ich erst gedacht, das sei vielleicht eine neue Währung, eine Art Anlage und ob die Preise so günstig seien. Und so kamen wir ins Texten und irgendwann habe ich gedacht, okay, was wir hier besprechen quasi per WhatsApp, das ist eigentlich schon fast ein Podcast, weil es interessant ist, weil wir über diesen Marktplatz noch nie gesprochen haben. Über Luxusuhren halt schon dann wann mal, aber es ist jetzt irgendwie gerade in diesen Zeiten vielleicht ein spannender Indikator. Und so habe ich einen Tim gefragt, ob er Bock hätte, einen Podcast zu machen und ja, ist dazu gekommen. Ich finde da generell Marktplätze als Businessmodell extrem spannend. Und dann gerade, wenn es aus Deutschland, in dem Fall aus Karlsruhe heraus, eine Firma gibt, die da global die Nummer 1 ist, da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten. Wie haben die es geschafft? Wo kommen die her? Wie arbeiten die mit diesen extrem verschwiegenen und ganz ungewöhnlichen Marketingfirmen zusammen? Am Ende ist ja eine Rolex oder eine Omega, wie die Firmen alle heißen, ja auch marketingmäßig eine Art Wunder. Und darüber haben wir gesprochen, kann man eine ganze Reihe von Sachen mitnehmen und ja, sozusagen im stillen Kämmerlein oder unbeachtet von vielen hat der Tim eine Firma gebaut, die, ich werde das gleich im Podcast nochmal schätzen, so 500-600 Millionen mittlerweile wert sein könnte. Er hat das natürlich nicht bestätigt, aber die Indikatoren gehen in diese Richtung. Beeindruckende Geschichte und in dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Tim. Was? Moin Tim.
Moin Philipp.
Wo bist du gerade?
Ich bin, wie wahrscheinlich sehr viele, gerade im Homeoffice.
In Karlsruhe?
Ich lebe in der Nähe von München. Ich bin nur unter der Woche in Karlsruhe, was zurzeit ja auch nicht so ganz einfach ist. Und ich habe das große Glück, dass wir hier auch ein bisschen Garten haben und die Kinder nicht die ganze Zeit hinter meinem Rücken oder vor dem Monitor rumlaufen.
Okay. Chrono24 ist dein Baby. Wobei man muss das, also das ist eine, ich habe es ja gerade schon ein bisschen erklärt, aber du bist sozusagen gar nicht der richtige Gründer, sondern du hast es dir ganz früh übernommen, ne?
Ganz genau. Also so die Gründungsgeschichte ist die, dass ich viel Erfahrung vorher schon mit Marktplätzen hatte. Ich bin 1999, habe ich einen Marktplatz für Geschenke gegründet. Bin da mit viel Geld, einem großen Team und hoher Geschwindigkeit gegen die Wand gefahren, als plötzlich 2001 die Welt im Internet vorüber zu sein schien. Und dann sind wir nochmal gestartet, haben es noch ein zweites Mal versucht. Mit einem etwas anderen Geschäftsmodell, da haben wir einen White-Label-Provider für Price Comparison Engines, also auch im weitesten Sinne Marktplätze aufgebaut. Das waren sehr, sehr anstrengende Jahre, so gerade 2001, 2 und 3, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, aber rückblickend muss man sagen, so mitten in der Krise zu gründen, ist dann oft dann doch auch ein ganz guter Weg. Und wir haben das Unternehmen dann 2006 verkauft. Das war zwar eine relativ hohe Summe, aber wir haben viel Geld gebraucht. Wir haben eine große Fusion gemacht. Wir sind stark verwässert. Also für mich war das jetzt nicht life-changing, so vom Ergebnis her, sondern eher car-changing. Okay. Und da habe ich mir dann echt überlegt, wie geht es denn weiter? Ich habe dann noch 2 Jahre mitgearbeitet und habe dann ein Jahr Auszeit gemacht und habe dann überlegt, vielleicht bin ich ja gar nicht derjenige, der große, schnell wachsende Unternehmen gründen kann. Und ich habe mir dann gesagt, das nächste Unternehmen soll in erster Linie profitabel sein und wahnsinnig viel Spaß machen. Und ich hatte schon immer ein Faible für Luxusuhren, ich hatte schon immer ein Faible für Marktplätze und ein Unternehmergehen. Und dann habe ich mich für dieses Thema einen Marktplatz für Uhren entschieden. Ausgangspunkt war auch, dass ich halt echt wahnsinnig viel Zeit auf dem Sofa verbracht habe und auf einer uns allen sehr bekannten bunten Plattform nach Uhren gesucht habe, wo man die mehrheitlich noch ersteigern konnte.
Du meinst die mit Bay am Ende?
Ja, ich glaube, ich habe das schon ein Stück weit verdrängt. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das so ein richtig gutes Produkt ist. Oder zumindest nicht für das Segment Uhren. Beziehungsweise ich war der Meinung, man könnte das sehr viel besser machen. Und dann hatte ich die Idee, damals auch noch mit dem Dirk zusammen und auch der Michael, unser Technical Co-Founder, ist dann auch kurze Zeit später dazugekommen, eben so einen Marktplatz aufzubauen. Und erst dann habe ich witzigerweise Chrono24 entdeckt. Und dann haben wir überlegt, ob wir gegen Chrono24 antreten wollen oder ob wir den damaligen Eigentümern die Plattform abkaufen wollen. Man muss lange diskutiert, wir haben ganz, ganz lange verhandelt. Es war keine einfache Verhandlung, hat ungefähr ein Jahr gedauert. Am Ende haben wir uns aber entschieden, die Plattform zu übernehmen. Das war kein Unternehmen, war auch kein Team, sondern wir haben lediglich die Marke und die Plattform übernommen. Aus unserer Sicht war das damals sehr, sehr teuer.
Sag mal eine Größenordnung.
Das war schon, also das waren circa 10-faches vom Umsatz, was wir da bezahlen mussten.
Aber der war schon 7-stellig, der Umsatz?
Der Umsatz war nicht 7-stellig, nee. Der war so gut 6-stellig, der Umsatz, oder ja, niedrig, mittel 6-stellig. Die Verkäufer haben damals immer gesagt, naja, wir wollen das 10-fache vom Ergebnis haben, aber wir haben ja mehr oder weniger keine Kosten. Und wir haben gesagt, naja, ihr arbeitet selbst schon auch zum Teil daran mit, wir sehen da schon Kosten. Und für uns war das dann ein 10-faches des Umsatzes. Man muss aber sagen, nachdem wir diesen Knopf auf Überweisen gedrückt haben und dann eine gut 7-stellige Summe den Besitzer gewechselt hat, wir haben es danach nie wieder bereut. Das war wirklich, das lief danach dann auch wirklich gut.
Und was habt ihr am Ende gekauft? Also die Marke, die SEO-Positionierung, die Plattform, Mitarbeiter habt ihr nicht mit übernommen?
Es gab keine Mitarbeiter. Es waren zwei Gründer, die das so im Nebengeschäft gemacht haben. Also da konnte man nichts übernehmen, das wollten die auch nicht, wollten wir auch nicht. Die Marke, da haben wir damals gedacht, das ist gar nicht so stark, diese Marke. Wir haben auch uns am Anfang so ein bisschen an dieser 24 gestört, die ja in Deutschland auch eine gewisse Konnotation hat. Ja. Das haben wir dann sehr schnell gesehen, dass das außerhalb des deutschsprachigen Raums überhaupt nicht so ist. Da hatte der Name eine extrem positive Bedeutung.
Aber mit Konnotation meinst du auch, dass es ein bisschen billig wirkt, ne?
Genau, das ist in Deutschland anders besetzt als woanders. Also in den anderen Ländern ist das viel eher mit der Zeit und den 24 Stunden verbunden worden. Und in Deutschland hat es ja durch verschiedenste Player eher so ein Preisthema bekommen. Und wir haben uns dann aber sehr schnell entschieden, an dieser Marke festzuhalten und haben auch sehr schnell gemerkt, wie populär und beliebt diese Marke schon war. Wir hatten aber auch vor, nachdem ich das... wie gesagt, einmal wirklich gescheitert bin unternehmerisch und einmal auch wirklich eine schwierige Zeit hatte, das Unternehmen sehr klein zu halten. Also wir haben gesagt, wir wollen maximal 15 Mitarbeiter haben. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall profitabel sein, auch sehr profitabel. Und dann ein sehr cooles Unternehmen mit einer tollen Unternehmenskultur, tollen Menschen da aufbauen. Und wir haben das auch unseren ersten Mitarbeitern in den Vorstellungsgesprächen gesagt, dass Chrono24 in dieser kleinen Altbauvilla, in der wir damals gesessen haben, bleiben wird mit maximal 15 Mitarbeitern.
Aber naja, es ist anders gekommen, seid ihr über 200, ne?
Es ist mittlerweile anders gekommen, wir sind mittlerweile knapp 300 Leute.
300, okay.
Und es wächst weiterhin und entwickelt sich enorm gut. Und
wie groß ist die Firma jetzt? Also es gibt ja so immer die beiden Kennzahlen, gerade bei Marktplätzen. Also einmal das vermittelte Handelsvolumen und dann was bei euch übrig bleibt als sozusagen Umsatz. Sag mal, das Handelsvolumen ist, glaube ich, schon im Bereich über einer Milliarde, ne?
Ja, wir haben das ungefähr in diesem Jahr auf 1,7 Milliarden Euro geplant. Im letzten Jahr waren es so knapp 1,5.
Also nochmal für alle zum Verständnis, da werden Uhren im Wert von 1,5 Milliarden werden über eure Plattform hin und her gereicht.
Genau, und wir zählen immer, wenn die Transaktion über Chrono24 zustande gekommen ist. Also wenn über Chrono24 die Erstanfrage gemacht wurde. Ich will ganz offen sein, es ist immer noch so, dass auch ein relativ großer Anteil an Transaktionsvolumen, gerade bei den extrem teuren Uhren, auch an der Plattform vorbeigehandelt wird. Insofern, wir verlangen eine Transaktionsgebühr, die liegt so zwischen 3 und 5%, je nach Größe des Händlers. Wir nehmen aber auch noch darüber hinaus eine Listing-Fee, die liegt so zwischen 100 und ein paar tausend Euro pro Monat pro Händler. Insofern kann man sich das jetzt so grob abschätzen, wo unser Umsatz liegt. Aber es ist eben auch so, dass nicht die kompletten 1,7, 1,8 Milliarden dieses Jahr auch über die Plattform abgewickelt werden. Aber da arbeiten wir dran.
Also ich hätte jetzt gesagt, Bauchgefühl ist jetzt so irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen Umsatz?
Es ist nicht so ganz falsch, tendenziell, ja.
Ist ja auch eine große Spanne. 50 bis 100 Millionen ist ja
auch eine große Spanne. Also sind wir da mal eher an der unteren, gehen wir da mal eher so nach unten.
Okay.
Okay. Aber wir sind profitabel. Wir hatten auch ein sehr gutes Q1. Wir sind natürlich jetzt auch sehr gespannt, wie die Entwicklung jetzt im Rahmen dieser Corona-Krise sein wird. Das gucken wir uns natürlich sehr, sehr genau an.
Müssen wir da mal drüber sprechen? Also weil wir auch schon sagen, China ist ja auch für euch ein Markt, wo viel Handelsvolumen ist, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich will einmal nochmal klar machen, wie es genau funktioniert, weil es ja nicht so ist, dass ihr selber natürlich Uhren herstellt, auf keinen Fall, und ihr auch nicht selber ankauft, sondern ihr seid wirklich nur der Marktplatz.
Genau, wir sind nur der Marktplatz. Wir haben so 3.500 gewerbliche Anbieter aus über 100 Ländern bei uns auf der Plattform. Und so zwischen 20 und 30 Privatanbietern, 20, 30.000 Privatanbietern, die Uhren auf Chrono24 anbieten. Die zahlen noch etwas höhere Gebühren, wenn die eine Uhr auf Chrono24 verkaufen, dann liegt es bei 6,5%. Und das ist ein sehr, sehr globales Modell. Es ist so, dass wir Verkäufer und Käufer jeweils aus weit über 100 Ländern haben. Und auch so die stärksten Märkte, das sind bei uns USA, Deutschland, Italien, nachfrageseitig. Da hat jeder für sich gerade mal circa 10% Volumen auf der Nachfrageseite, auf der Nachfrageseite. Insofern ist es auch so, dass wir nicht nur aus 100 Ländern da mal einen, da einen, da einen Kunde haben, sondern wir haben wirklich substanziell Kunden aus 100 Ländern und sind auch in fast allen dieser Ländern in der marktführenden Position. Also es ist wahrscheinlich schon eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, was auch so global ausgerichtet ist, wie wir es sind. Mit auch allen Herausforderungen, die dazu gehören. Das ist gar nicht so einfach, ein Unternehmen so global zu führen.
Da müssen wir dann auch drüber sprechen. Aber nochmal ganz kurz, das Modell, ihr bekommt die Uhren jetzt nicht geschickt, sondern die werden, also ihr habt kein Lager. Oder wie macht ihr so einen Echtheitscheck? Weil das ist, glaube ich, in dem Bereich ganz entscheidend, dass die Leute halt, die darüber bei euch jetzt kaufen, wissen, dass was sie da geschickt bekommen, dann von dem jeweiligen anderen Marktpartner, ist auch echt.
Ganz genau, da gibt es also viele Dinge, die wir tun. Wir schauen uns zum einen die Verkäufer sehr genau an, bevor wir die überhaupt auf die Plattform lassen. Dann ist es so, dass wenn du dann über Chrono24 eine Uhr kaufst, überweist du das Geld an uns, beziehungsweise an einen unserer Payment-Partner. Und wir halten das Geld während der Transaktion sozusagen als Treuhänder. Mhm. Und erst wenn die Uhr bei dir am Handgelenk ist und wenn du zufrieden bist und du sie behalten möchtest und wenn für dich alles okay ist, erst dann geht das Geld an den Verkäufer. Mhm. Mhm. Insofern sind wir da immer derjenige, der sicherstellt, dass die Transaktionen halt sicher sind. Man könnte natürlich auch überlegen, macht es Sinn, jede Uhr einmal in die Hand zu nehmen, nur bei 20.000 Uhren, die monatlich oder 30.000 Uhren, die monatlich über so eine Plattform gehandelt werden, da ist es ein gigantischer Aufwand und der auch gerade vor dem Hintergrund, dass 70% unserer Transaktionen grenzübergreifend sind, das enorme Herausforderung hätte und wahrscheinlich auch Kosten, die von einem Großteil der Kunden nicht mehr getragen worden, nicht mehr getragen wollen, werden wollen.
Sag mal, wie habt ihr das aufgebaut? Also jetzt haben wir jetzt verstanden, was ihr macht, glaube ich. Jetzt hast du gerade schon erzählt, wie global ihr seid. Aus meiner Sicht sind ja Marktplätze das mit das Schwierigste, was man unternehmerisch erzeugen kann, weil man gleichzeitig sowohl Angebot als auch Nachfrage haben muss, damit es überhaupt funktionieren kann. Ne? Also alles andere ist einfacher. Marktplätze sind das Schönste, sage ich immer, was man haben kann unternehmerisch, aber das Schwierigste im Aufbau. Jetzt habt ihr es in so vielen Ländern geschafft. Wie macht ihr das? Also natürlich hilft es, ein Land anzuschließen, wenn schon das Angebot aus anderen Ländern einsehbar ist, das ist mir auch klar. Aber geht ihr da sehr stark über die Suche? Also ist das vor allen Dingen auch ein Search-Modell am Ende? Oder geht ihr über Messen? Wie habt ihr es gebaut?
Wir sind am Anfang sehr stark über Search gegangen und über einfach ein starkes Produkt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir das war auch mit ein Grund, warum wir 2010 bereit waren, diese Summe für Chrono24 zu bezahlen, dass wir schon in eine marktführende Position in den Markt reingegangen sind. Da hat man natürlich offen gesagt einen sehr großen Wettbewerbsvorteil. Und wir haben dann die ersten Jahre sehr stark in globales SEO investiert. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass Chrono24 global in den Suchmaschinen sehr gut gefunden wird. Mhm. Und zweitens, wir haben immer viel Wert auf ein sehr, sehr starkes Produkt gelegt. Also Produkt, eine gute Suche, eine hohe Performance. Wir sehen uns auch in erster Linie als ein Technologie- und Datenunternehmen und erst in zweiter Linie als ein Luxusunternehmen. Also wenn du bei uns durchs Büro gehst, dann hast du halt ziemlich coole Büroräume und eine ziemlich coole Atmosphäre. Aber wenn du so ein bisschen hinter die Kulissen schaust, dann siehst du, dass das extrem tech- und datenorientiert ist. Und wir glauben auch, dass dieses starke Produkt und diese starke Technologie eben auch ein Grund war, warum wir uns dann in den Jahren extrem gut entwickelt haben. Wir haben dann auch immer einen sehr starken Fokus auf die Supply-Seite gelegt. Also wir haben immer versucht, wirklich ein großes Angebot auf der Plattform zu haben. Wir waren da auch nie allzu gierig, was die Kommission angeht. Das ist natürlich so, wenn du unsere Verkäufer fragst, die hätten es natürlich tendenziell trotzdem noch günstiger, lieber noch günstiger gehabt, aber mit Commissions, die auch jetzt nach 10 Jahren zwischen 3% und 5% liegen, kann man sicherlich sagen, dass wir da auch nie zu gierig waren und eher immer dafür gesorgt haben, noch mehr Content auf die Plattform zu bekommen. Und wir sind jetzt nicht mehr ganz weit davon entfernt, 500.000 Uhren aus der ganzen Welt auf Chrono24 anbieten zu können. Und das zieht natürlich auch viele Käufer an. Und dadurch, dass das Thema auch so grenzüberschreitend ist, war es für uns auch jetzt nicht so, dass wir jedes Land einzeln erobern mussten. Das Einzige, wo man das vielleicht sagen kann, ist China, weil die so abgetrennt sind. Das ist auch nochmal ein separates Thema. Und in China sind wir auch nicht so stark, muss man fairerweise sagen. Aber sonst sind wir in fast allen Ländern, auch inklusive Japan, was ja auch nicht so ein ganz einfaches Land ist, mittlerweile sehr gut vertreten.
Und wenn ich jetzt nochmal versuche zu verstehen, wie Global SEO geht, dann gucke ich auf eure Website. Da sieht man, ihr habt da auch eine ganze Reihe wirklich von Inhalten, abseits von den reinen Uhrenprodukten, sondern ihr macht eine Videos über die Uhren, ihr habt da eine richtige Redaktion, die schreibt über, also Stories heißt es bei euch, oder es gibt ein Magazin. Ist das sozusagen das Global SEO oder der Kniff, den du meinst, oder habt ihr dann da irgendwie Linkbuilding gemacht global, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben, wenn du dir die letzten 10 Jahre anschaust, ganz, ganz viel getan. Wir sind jetzt heute mittlerweile ein Team von 40 Leuten im Marketing und das Ganze auch global. Also wir haben auch in Hongkong in unserem Büro, wir haben auch in New York noch ein Büro. In Hongkong sitzen da auch Leute, die sich mit Japan-Marketing beschäftigen. Aber wenn ich das ganz konkret meine, ist es so, dass wir, als wir Chrono24 gestartet haben, erstmal auf einer einzigen Domäne gestartet sind, auf der chrono24.com. Mhm. Und wir haben dann angefangen, das herauszuziehen und jede einzelne Domain, also in jedem einzelnen Land, separat zu optimieren. Es ist also auch so, wenn du in Japan auf Chrono24 gehst, dann siehst du japanischen Content. Mit Content meine ich auch einfach Uhren. Du siehst es in japanischer Sprache und du siehst eben auch Händler, die gerne nach Japan verkaufen. Mhm. Und das ist in Chile beispielsweise genau andersrum. Und da haben wir schon versucht, einfach in jedem Land ein SEO-seitig sehr starkes Produkt hinzustellen, dass die Menschen, die nach Uhren gesucht haben, uns finden. Und wir glauben, also wir schätzen, dass jeder zweite Luxusuhrenliebhaber weltweit Chrono24 nutzt. Also wir haben monatlich so 20 Millionen Visits, wahrscheinlich so 9 Millionen, knapp 10 Millionen Uniques monatlich auf der Plattform beziehungsweise innerhalb unseren Apps.
Okay, aber das heißt, ihr habt dann in den jeweiligen Ländern sehr, also muttersprachigen Content erzeugt, um es mal so zu formulieren.
Genau, und da haben wir dann auch gemerkt, dass der Standort Karlsruhe, der technisch sicherlich einen Vorteil darstellt, weil man einfach gute Entwickler hat und wir da auch mittlerweile ein sehr attraktiver Arbeitgeber für gute Entwickler sind. Aber was diese ganze Mehrsprachigkeit angeht, haben wir auch gemerkt, dass wir dann Grenzen stoßen und haben uns deswegen entschieden, dass wir dann noch ein weiteres Büro in Berlin aufmachen. Da haben wir unser Editorial Office, wo wir dann viele Muttersprachler engagiert haben, die uns eben helfen, den Content in den einzelnen Muttersprachen zu erstellen, zu übersetzen. sodass wir im Prinzip in jedem Land wie eine lokale Plattform rüberkommen.
Aber das, ich meine, und vor allem wie eine journalistische Plattform. Wenn man sich das anschaut, dann sieht das ja aus wie ein Uhrenmagazin, also mit allem drum und dran. Da gibt es ja für euch wirklich Content, bis der Arzt kommt. Und ich gehe davon aus, das würdet ihr nicht machen, wenn das nicht SEO-mäßig sinnvoll wäre.
Ja, das hat zwei Aspekte. Das ist natürlich, hilft uns das im SEO, das ist gar keine Frage. Aber das hilft natürlich auch unsere Nutzer. Die sind natürlich auch extrem daran interessiert. Und da ist die Kategorie Uhren eine extrem dankbare Kategorie. Obwohl viele Uhrenliebhaber gar nicht so regelmäßig Uhren kaufen, sind die doch trotzdem extrem regelmäßig auf unserer Plattform. Weil Uhren nicht nur eine Produktkategorie ist, sondern für viele eben auch ein Hobby oder eine Passion. Mhm. Es gibt viele Nutzer, die sind täglich bei uns auf der Plattform. Also ja, ich sag die Partei nicht dazu, ich habe mich mal mit einem Bundestagsabgeordneten unterhalten. Und als er dann meine Visitenkarte gesehen hat, meinte er, ach, Krono24, ja, deine App ist immer das, was uns durch langweilige Haushaltsdebatten bringt.
Okay.
Es ist einfach so, es macht einfach auch Spaß. Und nicht nur das Magazin, was du jetzt siehst, sondern auch die Uhren an und für sich sind für viele ein extrem spannender Content. Auch wenn man die Uhren jetzt nicht kaufen kann oder kaufen will.
Okay. Aber habt ihr auch so wirklich eine Backlink-Strategie gehabt?
Ja. Also wir haben uns mit allen Themen beschäftigt, wir haben aber immer darauf geachtet, dass wir da extrem sauber sind und wir haben eigentlich immer versucht, ordentliche und ja, nachhaltige Dinge zu tun und das eben auch im SEO.
Aber ihr seid schon am Ende ein Medium oder eine Medienmarke, würde ich mal fast sagen. Also wenn ich auf die Webseite draufgehe, klar, da gibt es irgendwie den Suchschlitz, finden Sie Ihre Uhr. Aber mein Gefühl ist, oder meine These ist ja generell, dass ganz viele Firmen am Ende Medien machen und aber ein anderes Erlösmodell verfolgen. Fängt ja bei Amazon und Red Bull und so an. Aber ihr seid ja auch ein Beispiel dafür, wo man sagt, ihr seid wahrscheinlich einer der größten Content-Producer rund um Uhren-Content, Luxus-Uhren-Content. Und ihr habt da jetzt kaum klassische Werbung drauf oder irgendwelche Abo-Preise, sondern am Ende ist euer Modell, Handelsmarktplatz weltweit zu sein.
Das ist richtig. Ich würde uns aber trotzdem nicht als eine Medienmarke bezeichnen. Ja, da gibt es viel Diskussion. Sind wir eine Luxusmarke? Sind wir eine Medienmarke? Sind wir eine Marke? Sind wir einfach eine Marktplatz? Sind wir eine Handelsplattform? Und ich glaube, dass wir am ehesten als eine Handelsplattform wahrgenommen werden, die sehr, sehr hochwertig ist. Aber diese Bühne des Luxuses, den überlassen wir dann den Produkten, die man bei uns kauft. Das ist halt dann der Luxus, den sich manche Leute gönnen. Es gibt auch ganz viele verschiedene Motivationen, warum Menschen Uhren kaufen. Das ist sicherlich für einige auch heutzutage sehr stark eine Wertanlage. Für manche ist es Design, viele begeistern sich für die Marken, aber auch sehr, sehr viele eben für die Mechanik, die in solchen Uhren drin ist. Ja, das sind ja alles mechanische Uhren, das sind ja auch ein Stück weit so Meisterwerke.
Was sind denn die Top, also ich hätte jetzt als Laie gesagt, da wird so Rolex vor allen Dingen verkauft. Das ist eure Top-Marke?
Ja, das ist die Top-Marke. Also wir repräsentieren im Prinzip, wir sind sehr nah an dem, was du weltweit im Luxusuhrenmarkt siehst. Also das ist so weltweit ein Markt, der ungefähr 50 Milliarden Euro groß ist, was der weltweite jährliche Umsatz für Luxusuhren ist. Mhm. Und wenn du das jetzt verteilst auf die verschiedenen Luxusuhrenmarken, dann ist die Verteilung bei Krono24 sehr, sehr, sehr nah an dem, was offline auch stattfindet.
Sag mal ein paar Topmarken neben Rolex.
Also Rolex ist natürlich ganz oben, ist wahrscheinlich 35% unseres Handelsvolumens sind Rolex-Uhren, weil Rolex-Uhren eben extrem wertstabil sind und deswegen auch zum sehr großen Teil eben gebraucht, alt, also richtig Vintage gehandelt werden. Mhm. Also 2/3 unseres Handelsvolumens sind eben auch alte Uhren, die man so halt im Laden auch gar nicht finden kann. Also wenn du in einen Laden reingehst, findest du vielleicht, wenn es hochkommt, mal 200-300 alte Uhren. Aber wenn du eine alte Uhr suchst, vielleicht eine besondere Uhr aus dem Jahr deiner Geburt oder ein ganz besonderes Modell, dann kannst du das offline fast gar nicht mehr machen. Also das geht fast gar nicht. Und bei uns sind es halt viele hunderttausend Uhren, die du in wenigen Minuten im Prinzip durchsuchen kannst.
Sag mal, die Marken so 2 und 3 oder 4, die danach kommen nach Rolex?
Ist so ein bisschen die Frage, wie man zählt, ob man nach Handelsvolumen zählt. Also so die großen Marken bei uns, das ist halt Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega, Breitling.
Okay, also das sind ja auch, glaube ich, die größten Uhrenmarken. Und haben die da, also habt ihr mit denen, gibt es jetzt, glaube ich, einen Fall, auf den wir leider noch zu sprechen kommen, aber hast du generell mit denen darüber schon mal gesprochen? Haben die damit Probleme? Freuen die sich? Ist das für die cool oder nicht cool? Wie sehen die das?
Ja, das ist eine interessante und auch sehr gute Frage und ist auch eine, also ich glaube, die Beziehung, der Beziehungsstatus ist it's difficult, wird man sicherlich sagen. Als wir gestartet sind, da wurden wir von denen ignoriert und die haben noch nicht mal auf Kontaktanfragen von uns reagiert. Ich habe irgendwann sogar mal einen Brief ausgedruckt und den mit königsblauer Tinte unterschrieben und an die CEOs der Uhrenindustrie geschrieben. Und da kam dann auch mal ein bisschen Feedback. So vor 4, 5 Jahren ging das dann los, dass man wirklich auch einen Dialog angefangen hat und mal geredet hat. Dann waren die auch zum Teil bei uns. Das war dann aber von deren Seite auch eher so ein Zuhören. Ich muss sagen, mittlerweile reden wir auf Augenhöhe miteinander. Insbesondere, wenn wir mit den CEOs oder den Eigentümern dieser Marken sprechen. Ich muss ganz offen sagen, so im mittleren Management oder wenn wir in die Läden gehen, dann ist Chrono24 für die immer noch so, ja, Wettbewerber, ihr untergräbt unsere eigene Preisautorität, ihr verkauft die Uhren zu günstig, aber die CEOs an sich, die denken einfach schon eine ganze Ecke weiter und wissen auch, dass wir im Prinzip die Daten und die Kundenkontakte zu ihren eigenen Kunden haben. Also wir kennen einen Großteil der Kunden weltweit. Wir haben auch ein Feature, wo du deine Uhrensammlung bei uns hochladen kannst. Also du kannst mit einer App deine Uhr fotografieren. Die App kennt automatisch, welche Uhr du trägst und kann auch die ganzen Daten zu der Uhr dann ausfüllen. Und dann kannst du die Uhr in deine Sammlung legen und siehst dann auch, wie sich die Werte deiner Sammlung entwickeln. Und darüber kennen wir auch mittlerweile ein Großteil der Uhren, die halt in den Schubladen unserer Kunden liegen. Und das ist natürlich für die Uhrenindustrie super, super interessant. Und deswegen entsteht da gerade auch viel Dialog.
Aber erstmal ist natürlich die Klage, wenn es euch nicht gäbe, könnten sie mehr neue Uhren wahrscheinlich verkaufen. Weil ne, dann gäbe es diesen Gebrauchtuhren-Marktplatz in dieser Dimension zumindest nicht. Dann gäbe es den wahrscheinlich woanders, aber halt nicht so professionell und perfekt. Und das haben die, da haben die wahrscheinlich keinen Bock drauf. Und sie fühlen sich wahrscheinlich ein bisschen entmündigt. Aber das war ja vorher auch schon so, dass wenn ich im Laden eine Uhr gekauft habe, dass dann auch nicht der Hersteller wusste, wer ich bin, sondern nur der Laden. Also das heißt, aber ihr habt jetzt halt sozusagen den ganz großen Laden, wenn man so möchte.
Genau, wir sind im Prinzip eine Plattform, die 3.500 Läden und viele, viele 10.000 Privatpersonen sozusagen auf einer Plattform vereint. Ich glaube, es ist noch ein anderer Grund, der dazu Konflikten führt. Und das ist eben die Preisgestaltung. Es ist so, dass es halt viele Uhren gibt, die bei Chrono24 deutlich günstiger sind, als man sie im Laden bekommen kann. Und das ist für den Kunden dann natürlich auch eine nette Ersparnis. Mittlerweile ist es aber auch so, dass es ganz, ganz viele Uhren gibt, die du im Laden gar nicht mehr bekommst. Also eine Stahl-Rolex ist weltweit ausverkauft. Mhm. Also du kriegst keine Stahl-Rolex-Uhren gerade, seitdem du hast extrem gute Beziehungen zu dem Juwelier oder du bist irgendwie ein Super-Influencer oder irgendein VIP. Ansonsten sind Stahl-Rolex-Uhren gerade nicht verfügbar. Aber bei uns auf der Plattform bekommt man sie, und zwar in wenigen Tagen. Und das frustriert natürlich wiederum die Händler, die sagen, hey, ich habe hier zig Anfragen am Tag, dass einer eine Rolex Daytona kaufen möchte, aber ich kriege einfach keine. Und bei Chrono24 kann ich sie innerhalb von einem Tag bestellen. Die kosten dann bei uns natürlich auch viel Geld. Also die Preise gerade von diesen Stahl-Rolex-Uhren, die liegen bei uns bei 70, 80, teilweise 100% über dem Listenpreis.
Was, sag mal einen Preis? Also was kostet eine Stahl-Rolex?
Also die Rolex Daytona beispielsweise, die wird im Laden mit ich glaube 11,5 gerade gehandelt. Und bei uns kostet die ungefähr 20.
Okay.
20, 21. Die Patek Philippe Nautilus, die kostet im Laden, glaube ich, so 26, 27. Die wird bei uns für 40 bis 50 gehandelt.
40, 50.000 also, für eine Uhr?
Ja.
Wow. Das ist schon auch, also ich meine, ich wusste schon, dass die Preise gut sind. Das sind ja wirklich sehr gute Preise. Ne?
Naja, wenn du dein Geld in diesen Uhren angelegt hättest, dann hättest du vor 4 Wochen nicht so einen Schock bekommen, als du in dein Aktienportfolio geschaut hast.
Okay. Ja, gut.
Also die sind dann schon sehr wertstabil. Es ist ja mittlerweile auch ein Stück weit eine Anlageklasse. So viel Geld gibt man natürlich nicht aus, nur um eine akkurate Uhrzeit zu haben, sondern das gibt man ja aus, weil es eine Leidenschaft ist. Das ist ja ähnlich wie ein Kunstwerk. auch mit einer sehr stabilen Wertentwicklung. Das Geld ist ja zum Glück nicht weg.
Wie groß ist eigentlich die Firma Rolex? Mal ganz kurz, wie viele Millionen Umsatz machen die im Jahr, weißt du das?
Rolex ist eines der verschwiegensten Unternehmen weltweit. Die haben überhaupt keinen Kundenkontakt. Die machen keine Journalistentermine. Selbst Journalisten kriegen keinen Kontakt zu denen. Das ist extrem verschlossen. Die sind ja im Besitz einer Stiftung. Man vermutet, dass die 1 Million Uhren im Jahr verkaufen. Und man schätzt, dass der X-Factory-Umsatz wahrscheinlich so bei 5 bis 6 Milliarden liegt. Und man schätzt, dass sie ungefähr 1 Milliarde Gewinn machen.
Wow, also schon eine richtig, richtig gute Firma.
Das ist eine richtig gute Firma. Und es ist spannend, wie auch dieses Unternehmen geführt wird und wie extrem konservativ dieses Unternehmen ist. Und im Prinzip alles, was man halt in modernen Business Schools lernt, da einfach nicht gemacht wird. Also was weiß ich, Kundenzentrierung und interessiert die einfach gar nicht. Die ziehen ihr Ding eisenhart durch. Auch beispielsweise zur Zeit mit einer so gigantisch großen Nachfrage, dass die Uhren weltweit ausverkauft sind, erhöhen die nicht die Produktion. Die sind ganz konsequent, geht es jedes Jahr 3-4% hoch und das ziehen die eisenhart durch. Mhm. Und damit sind sie natürlich nahe an einer Währung und das zahlt sich natürlich langfristig enorm aus.
Und sind dann andere Uhrenhersteller, die ähnlich agieren?
Ja, da gibt es schon einige. Also Patek Philippe ist sicherlich ein ähnliches Unternehmen, deutlich kleiner in der Stückzahl, aber auch wesentlich teurer bei den Uhren. Audemars Piguet ist auch so ein Unternehmen. Es ist interessant, dass insbesondere die familiengeführten Unternehmen so wahnsinnig erfolgreich sind. Und dann gibt es halt die großen börsennotierten Gruppen, die Swatch Group mit vielen Marken, Richemont, die da natürlich immer so diesen Zwiespalt haben zwischen der kurzfristigen Perspektive, die von der Börse honoriert wird, und dann dieser extremen langfristigen Perspektive, die halt so ein Gut wie eine Uhr erfordert.
Okay, also jetzt waren wir gerade noch ein bisschen stehen geblieben bei diesem Search. Ihr habt sozusagen global Search gemacht, ihr habt dann irgendwie Content aufgebaut. Ihr habt es ja auch mit, wenn ich darüber nachdenke, ganz vielen verschiedenen Suchmaschinen zu tun. Ich meine, wir leben ja hier in Europa, in dieser Google-Welt, aber in China oder Russland oder so ist es ja nicht so. Also das heißt, du kennst dich mittlerweile mit allen Suchmaschinen der Welt aus, nehme ich an.
Na, ich persönlich zum Glück nicht.
Ja, aber deine Team, ja.
Ja, da muss man auch sagen, dass da gibt es schon einen Markt, in dem wir sicherlich nicht so stark sind, wie wir gerne wären, und das ist China. Und das liegt sicherlich auch daran, dass in China einfach Search so nicht funktioniert. Also wir haben uns gerade im letzten Jahr sehr intensiv mit China befasst. Ich habe auch einige Zeit dort verbracht und mit vielen, vielen Partnern gesprochen, um diesen Markt China zu verstehen. Das ist schon, China ist schon ein so schwieriger Markt, der zum einen extrem abgeschottet ist, aber dann auch innen drin so komplett anders funktioniert. Also wenn man sich so die Shopping-Journey mal anschaut, also wenn du ein Produkt kaufst in China, meinetwegen du hast Interesse an einer Uhr, dann ist nicht dein erster Schritt, auf Baidu zu gehen und dich zu informieren. Sondern du machst das entweder, dass du in die Shoppingportale, sei es jetzt Taobao oder JD reingehst, oder, und das ist vielfach sogar der häufigere Weg, dass du das über dein soziales Network, also über WeChat machst. Und die Shopping-Journey, die in Deutschland vielfach bei Google beginnt, es bewegt sich ja auch schon so Richtung Amazon zum Teil. Also es gibt ja schon viele, die ihre Shopping-Journey bei Amazon starten. Aber in China beginnt die eben ganz oft bei WeChat. Und das sind natürlich auch komplett andere Verhaltensweisen, die dann kommen, und auch ganz andere Mechaniken. Also da ist wahrscheinlich das ganze Thema Influencer-Marketing dadurch viel, viel relevanter in China als jetzt Search-Marketing.
Gibt ihr dann großen chinesischen Influencern auch mal eine Uhr, oder wie macht ihr das?
Wir sind gerade dabei, uns den chinesischen Markt sehr gut anzuschauen. Wir haben auch ein größeres Büro in Hongkong und so circa 20 Mitarbeiter in Hongkong. Aber ich kann nicht sagen, dass wir den chinesischen Markt schon richtig erschlossen haben. Das ist sicherlich auch so der größte Gap von Marktpotenzial zu unserer eigenen Marktposition in China. Was aber auch damit zusammenhängt, dass einfach die Mauern um China herum so extrem hoch sind.
Aber ihr seid da schon am Start, also ihr habt da schon eine Plattform.
Wir haben da eine Plattform, das ist richtig, und du kannst da auch kaufen. Aber es ist halt einfach über die Einfuhrsteuer auch wirklich prohibitiv teuer, Uhren in China, außerhalb von China zu kaufen.
Okay. Und deswegen, aber du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du dir global, oder so kamen wir mal ins Gespräch, gerade anschaust in diesen Corona-Zeiten, wie der Luxusuhrenhandel, den ihr ja nun wirklich sehr, sehr gut sehen könnt, in den verschiedenen Ländern sozusagen eingebrochen ist oder auch wieder angezogen hat. Und du sagtest irgendwie, zumindest hättet ihr Daten, dass in China natürlich jetzt Januar, Februar, als da halt Corona richtig ausgebrochen ist, die Transaktionen eingebrochen sind, aber jetzt auch schon wieder anziehen.
Das sehen wir in fast allen Ländern. Also wir gucken uns natürlich sowas wie Spanien und Italien sehr genau an. Wir gucken uns auch die USA sehr genau an. In Asien gucken wir halt Hongkong sehr stark an. Hongkong ist so der Uhren-Hotspot weltweit. Hongkong ist einer der größten Importeure Schweizer Luxusuhren, die sicherlich auch sehr viel von chinesischen Bürgern dann dort gekauft werden. Aber man kann in Hongkong, also die Uhrenindustrie, die schaut sich sehr genau Hongkong an und trifft daraus ihre Prognosen, wie dieses Jahr werden wird.
Mhm. Aber du siehst trotzdem sogar in Italien, also wir reden jetzt hier am 5. April montags, schon einen gewissen Rebound.
Genau, 6. April, glaube ich schon. Ja, es ist nicht nur ein Rebound, sondern man sieht, dass es wirklich in einzelnen Ländern sogar das Level von Pre-Corona erreicht hat und teilweise sogar auf neuen Rekordzahlen. Also wir gucken uns da immer so verschiedene Kennzahlen an. Das eine sind die Besuche auf den Plattformen, das zweite sind Verkaufsanfragen werden gestellt. Das habe ich dir eben auch schon gesagt, dass so ein Kauf bei Chrono24, dadurch, dass es halt ein sehr teures Gut ist, was dann häufig international verschickt wird, da dauert auch so ein Kaufprozess häufig 5 bis 10 Tage. Und am Kauf gucken wir uns am Ende natürlich die echten Verkäufe an. Und wir sehen, dass zum Beispiel die Visits in einigen Ländern nicht nur Pre-Corona-Zeit Levels erreicht haben, sondern auf All-Time-High-Zahlen sind. Okay. Insbesondere sehen wir das gerade bei den Kaufanfragen.
Okay.
Die sind global nahezu bei einem All-Time-High gerade. Das liegt aber auch daran, dass wir glauben, dass gerade sehr viele Menschen vielleicht auch denken, sie könnten da gerade super Schnäppchen machen und jetzt vielleicht die Chance haben, Rolex-Uhren zu kaufen, die man sonst kaum kriegt.
Oder also halt in diese andere Währung wechseln wollen, dass die sagen, okay, ich will jetzt quasi in die Rolex-Währung wechseln, wenn man so möchte.
Absolut, absolut. Das sehen wir auch viel, dass viele das jetzt tun wollen. Die eigentlichen Verkäufe, die sind nach wie vor in etwa auf dem Level von November 2019.
Aber es ist ja trotzdem, wenn man euch jetzt als Proxy oder als Indikator für die Weltwirtschaft nehmen könnte, was man sicherlich nicht kann, aber dann wäre zumindest das sehr positiv.
Das ist richtig. Man muss natürlich beachten, dass Luxus natürlich ein ganz besonderes Produkt ist, was natürlich auch nur von einer besonderen Zielgruppe gekauft wird und dass es mal auch losgelöst von Luxus, die Uhr nicht nur Luxus ist, sondern eben auch Investitionsgut oder
klar.
als ein wirkliches Asset gesehen wird. Und da natürlich auch dann anders ein anderes Kaufverhalten ist. Das ist ganz klar. Ja. Wir stellen uns die große Frage, wie die Wirtschaftskrise im nächsten Jahr oder auch im zweiten Halbjahr, was die halt für Auswirkungen auf die ganze Branche haben wird. Das ist sicherlich eine der ganz großen Fragen.
Und was ist deine These?
Also wir glauben, dass jetzt für unser Segment die medizinische Krise nicht so kritisch sein wird. Das ist natürlich auf persönlicher Ebene, muss man ganz klar sagen, eine andere Ebene. Und da sind bei uns gerade alle noch gesund im Unternehmen. Das ist erstmal die gute Nachricht. Und da drücken wir natürlich auch jedem anderen die Daumen, dass das gut ausgeht. Und das ist natürlich immer wichtiger als jetzt jede Luxusuhr. Aber wenn man jetzt mal sich den Luxusuhrenmarkt anschaut, und wir haben uns da jetzt auch sehr genau so die Märkte in 2009 angeschaut, haben geschaut, wie haben die reagiert. Und da war es schon eher so eine V-Kurve, also ein steiler Einbruch, aber eben auch ein relativ schneller Rebound. Mhm. Und okay. da glauben wir schon, dass das halt hier auch passieren wird, insbesondere dann, wenn Fragen zur Geldstabilität kommen werden. Und das halten wir nicht für ganz ausgeschlossen, dass halt vielleicht Anfang nächsten Jahres sich die medizinische Krise mehr oder weniger überwunden ist und man sich dann in einer Phase von ökonomischer Instabilität befindet. Und da sich vielleicht auch einige die Frage stellen, wie stabil ist das Geld? Also wenn jetzt 5 Billionen Dollar weltweit in die Märkte investiert werden, das glauben wir schon, dass das Auswirkungen auf die Geldstabilität haben muss.
Okay. Und was ja für euch dann verrückterweise hilfreich sein könnte, weil die Leute andere Anlageklassen suchen. Okay. Sag mal, ich sehe jetzt trotzdem in der Vergangenheit immer mal wieder auch Influencer, die irgendwie bei euch sich Uhren anschauen und so. Also ihr macht jetzt neben SEO schon auch andere Marketing-Kanäle, ne?
Absolut. Also ich meine, wir haben, also SEO war das, was uns halt groß gemacht hat in den ersten 6, 7 Jahren. Und wir haben dann, und das war auch so eine interessante Diskussion, dass wir dann, ich habe ja gesagt, wir wollen klein bleiben. Und das war so 2014. Da haben wir dann gemerkt, dass wir sehr häufig in unseren Strategie-Meetings gesessen haben. Und da ist ein Satz immer wieder gekommen. Und das war der Satz, man müsste eigentlich mal richtig in Content investieren. Man müsste eigentlich Fernsehwerbung machen. Mhm. Man müsste eigentlich ein Büro in Hongkong und in New York aufmachen. Aber wir waren echt vorsichtig. Wir haben sogar 2013 uns entschieden, unsere institutionellen Investoren rauszukaufen, die uns damals geholfen haben, die Akquisition zu schultern. Und dann gehörte uns fast 100% des Unternehmens. Es war profitabel, es ist gewachsen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber eben zunehmend kam das Gefühl, dass wir echt viel Potenzial auf dem Tisch liegen lassen. Und da haben wir dann überlegt, hey, eigentlich kann man das nicht bringen, dass man das jetzt jemand anders machen lässt. Wir waren nach wie vor der Meinung, dass der Markt, oder zunehmend der Meinung, dass der Markt eben auch das hergibt, ein richtig großes Unternehmen aufzubauen. Und das war dann der Punkt, wo wir zum einen auch Insight reingeholt haben, einen amerikanischen, sehr renommierten Private Equity und Venture Capital.
Die haben bei euch richtig viel Geld investiert, ne? Wie viel wurde da genau investiert?
Also insgesamt sind jetzt in den letzten 5, 6 Jahren 80 Millionen Euro in Chrono24 geflossen.
Das heißt, ich mache mal kurz die ganz kleine Investorenmathematik. Ich gehe davon aus.
Warte mal ganz kurz, da suche ich dir noch was zu sagen und dann kannst du die machen. Ja. Wir haben nie viel Geld gebraucht. Also wenn du dir mal die einzelnen Verluste der letzten 10 Jahre anschaust und die einzelnen Verlustjahre addierst, dann bist du bei einem mittleren einstelligen Millionenbetrag. Okay. Also wir haben nie viel Geld ausgegeben, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen in unserer Branche, weil wir eben da auch nicht so richtig dran geglaubt haben. Und immer wenn wir Geld aufgenommen haben, dann haben wir die Burnrate ein bisschen hochgefahren, aber haben typischerweise nach 2, 3 Jahren auch die Profitabilität wieder erreicht. Und es ist deswegen auch noch viel Geld bei uns auf dem Konto. Und es hat, würde ich auch ganz offen sagen, auch viele Secondary-Transaktionen in den letzten 3, 4 Jahren gegeben, wo dann Investoren auch mal ihre Anteile wieder verkauft haben oder gekauft haben. Insofern,
also trotzdem würde ich mal unterstellen, dass du jetzt über eine Firma hier reden, die so, weiß nicht, irgendwas zwischen 300 und 500 Millionen Euro wert ist?
Ja, das kennst du ja, dass auch andere deiner Interviewpartner das nicht kommentieren, da schließe ich mich mal dieser Reihe an.
Aber es ist keine
aber so ganz far off bist du da sicherlich nicht.
Und dir gehört dann noch ein Großteil der Firma selber?
Wir haben im Gründerteam also zum einen noch die Mehrheit im Board. Wir haben auch bis vor gar nicht so allzu langer Zeit hatten wir auch die Mehrheit der Shares. Aber ich will auch offen sagen, dass wir dann auch zwischendurch mal Anteile verkauft haben. Ich muss auch ganz offen sagen, dass ich da sehr dran glaube, dass intelligent strukturierte Secondary-Transaktionen, also zur Info, wenn Gründer Anteile verkaufen, dass es häufig auch zu einem Alignment zwischen Investoren und Gründern und teilweise auch dem Team führt. Insbesondere jetzt in unserer Situation. Wir haben echt vor 4, 5 Jahren, glauben wir, nicht aggressiv noch agiert. Wir waren zu vorsichtig. Und nachdem wir dann Insight reingebracht haben, zum Teil mit dem Secondary Investment, aber zum Teil eben auch in das Unternehmen, da haben wir eine ganz andere Wachstumsgeschwindigkeit auch dann an den Tag gelegt. Und dann eben, und so kam ja auch deine Frage, dann auch angefangen, sehr intensiv in Marketing zu investieren. Da ist mein Mitgründer, der Dirk, der wirklich auch einen ganz, ganz großen Anteil an dem Erfolg von Chrono24 hatte, insbesondere auch an der Kultur, die sicherlich eines unserer ganz großen Assets ist. Der ist einen Schritt zur Seite gegangen, ist eher in so eine beratende Rolle gegangen. Und dann hatten wir das ganz große Glück, dass der Holger Falkner, den ich vorher schon länger kannte, aber die Person ist, die TeamViewer groß gemacht hat. Also Holger war Mitarbeiter Nummer 1 bei TeamViewer und hat das dann auf knapp 500 Mitarbeiter unter seiner Führung gebracht und am Ende auch für einen Milliardenbetrag an Palmira verkauft. Und der war da verfügbar und Holger ist dann reingekommen und aktuell führen das Unternehmen, Holger und ich, okay, eben mit unserem ganzen Team.
Übrigens hier, Team, ist ja auch aus Karlsruhe, ne?
Nee, aus Göppingen.
Okay, ah, okay.
Aber nicht weit weg. Okay. Das war natürlich auch dann vorteilhaft, dass es für Holger jetzt nicht so weit war. Und,
aber krasses Cluster. Auf einmal hier so die Unicorns. Also ich meine, Unicorns seid ihr jetzt noch nicht ganz, aber die Kollegen da bei Team, wir sind ja offensichtlich deutsches Unicorn und ihr zumindest, sagen wir mal, sehr, sehr weit, ne?
Ja, und ich glaube, TeamViewer war, was die PR-Strategie angeht, wahrscheinlich noch ein bisschen zurückhaltender, als wir es sind. Die sind mittlerweile, ich glaube, als ich zuletzt mal im Börsenkurs geschaut habe, war das so 5 Milliarden. Und naja, das ist jetzt auch echt klasse, da mit Holger jemanden an meiner Seite zu haben, der eben diese Reise schon mal gegangen ist, der auch dann diesen Weg von 50 auf 500 Mitarbeitern, der den... dann auch seine Erfahrung damit einbringen kann. Das ist extrem viel wert.
Also ich bin letztes Mal ganz
kurz... War uns auch ein Inside-Investment-Team-Viewer. Also die... Das gehört zu 100% Inside am Ende.
Okay, also bevor dem Kauf dann an Private Equity, an Premier. Ja. Okay. Und Inside ist wieder ein großer amerikanischer VC, sehr aktiv in den letzten Jahren. Okay, aber das heißt, ich übersetze nochmal, ich fasse mal kurz zusammen, diese ganze Investorenseite... Dir gehören jetzt irgendwas noch zwischen 15% und 20%, höre ich jetzt so raus. Also da kann alles falsch sein, das ist meine Erfahrungsdeutung. Aber du hast sicherlich jetzt auch über die letzten Jahre, vollkommen zu Recht, ja, sicherlich, ich tippe jetzt mal eine achtstellige Summe vom Tisch genommen, einfach weil die Möglichkeit da war und weil man dann das Risiko besser balanciert hat. Ich glaube, das ist eine super Situation, super Geschichte. Und jetzt waren wir stehen geblieben beim Marketing. Aber der Holger und ihr gebt dann wirklich auch jetzt Geld in neue Kanäle. Also wollte ich ja fragen, Influencer bekommen da jetzt auch wirklich Leute Geld, dass sie mal vor irgendeiner YouTube-Kamera oder vor irgendeinem Instagram-Account hingehen und sagen, ich guck mal gerade mir hier bei Chrono24 was Neues an?
Genau, also wir machen da mittlerweile richtig viel und wir sehen uns als ein Tech- und ein Datenunternehmen, aber eben zunehmend auch als ein marketinggetriebenes Unternehmen. Und spielen da auch wirklich mittlerweile die gesamte Klaviatur. Wir haben im letzten Jahr auch mal TV getestet. Mhm. Da müssen wir offen sagen, das hat uns von den KPIs nicht so umgehauen. Also wir haben in Amerika mal eine größere TV-Kampagne gemacht.
Also in irgendwelchen Business-TV-Channels oder so? Oder sonst die Streuverlust ist wahrscheinlich sehr hoch, weil die Produkte sind
ja
auch sehr
teuer. Ja, schon mehrere Kanäle genommen. Schon natürlich ein eher männliches Umfeld. Das ist richtig. Eine große Herausforderung ist halt bei uns, dass wir so extrem lange Customer Journeys haben. Also ich glaube, das ist so das komplette Gegenteil von dem, was vor ein paar Tagen der Kollege von Lieferando erzählt hat. Du hast Hunger und dann kann es gut sein, dass du 20, 30 Minuten später die Bestellung machst. Bei uns ist das so, also vom Zeitpunkt, wo die Leidenschaft kommt, dass man meine Uhr kaufen will, bis dann der Kauf getätigt wird, da vergehen oft 6, 9, 12 Monate. Also wir erleben das, dass wir im Schnitt unsere Nutzer 30 bis 40 Mal auf der Plattform haben.
Wow.
Bevor ein Kauf getätigt wird. Okay. Das hat natürlich Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, dass natürlich so diese gesamte Media-Attribution extrem schwierig wird, weil das eben lange Zeiträume sind und dann häufig auch viele Kanäle. Der Vorteil auf der anderen Seite ist natürlich, dass du extrem viel über die Nutzer lernst. Und da sind unsere Daten wirklich auch beeindruckend. Also wir glauben, dass wir in vielen Fällen eine relativ sichere Prognose abgeben können, welche Uhr der Kunde kauft, bevor der eigentliche Kauf stattgefunden hat. Das haben wir an uns selbst schon teilweise getestet. Das ist wirklich beeindruckend. Und da machen wir jetzt mittlerweile eine ganze Menge. Du hast ja eben schon viel über das Thema Content Marketing gesprochen. Da haben wir ein ganzes Team aufgebaut. Influencer ist gerade, wir hatten da gerade ein paar Termine, die wir absagen mussten, weil wir halt da die Interviews nicht machen konnten und nicht nach Amerika fliegen konnten. Und Video spielt bei uns mittlerweile eine große Rolle. Social, da haben wir sicherlich in den ersten Jahren zu viel auf Facebook gesetzt und Instagram etwas zu spät gestartet, weil wir halt auch gedacht haben, dass bei Facebook von der Altersgruppe her vielleicht eher die Kunden sind, die sich Uhren leisten können. Aber das Thema ist mittlerweile sehr stark bei Instagram. Das machen wir natürlich auch und haben damit auch echt eine große Followership.
Ich habe mal geguckt, 85.000 Leute folgen jetzt bei Instagram. Das müsste man wahrscheinlich, wenn man jetzt guckt, dass ihr jetzt 220.000 jeden Tag auf der Webseite habt, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch Luft, ne? bei Instagram. Ja, stimmt.
Ja, auch das ist ja auch immer die gute Nachricht. Also es ist immer so ganz witzig, wenn ich jemanden kennenlerne, der mir dann vorschwärmt, wie lange er Chrono 24 schon nutzt und wie toll er das findet. Dann freue ich mich natürlich auf der einen Seite immer, weil sich das immer erstmal ganz gut anfühlt. Aber noch besser ist es natürlich immer, wenn man Menschen trifft, die es noch nicht nutzen.
Okay,
Weil wir mittlerweile in der Situation sind, wo uns schon so viele Menschen innerhalb der Zielgruppe kennen und nutzen, dass da irgendwann auch vielleicht mal das Problem ist, dass man an Grenzen der Größe der Zielgruppe stößt. Da haben wir sicherlich noch einen sehr weiten Weg.
Okay. Und sag mal, und jetzt haben wir Instagram, haben wir darüber gesprochen, wahrscheinlich für euch ein naheliegender Kanal. LinkedIn, ist das irgendwie, weil ich denke mal, Business ist so ein naheliegendes Umfeld für euch. Macht ihr da was?
Da machen wir ein bisschen was, aber ich sage auch ganz offen, das ist schon etwas, bin ich auch ganz offen, auch so ein Stück weit inspiriert durch die Podcasts, die ich so in den letzten Wochen von dir gehört habe.
Danke dir.
Die geil. Frage, die kommt ja auch gerade in den letzten Wochen immer häufiger. Ja. Also ja, gucken wir uns auch gerade an, wobei uns bei LinkedIn in erster Linie auch so das Netzwerk in die Uhrenindustrie herein interessiert. Also wir glauben, das war darüber am ehesten unsere Netzwerke in die Schweiz, in die Uhrenindustrie bekommen können. Und gucken wir uns gerade an, aber da sind wir sicherlich noch ganz, ganz am Anfang. Unsere eigentlichen Käufer, da ist sicherlich sowas wie YouTube und Instagram das, was da viel, viel besser funktioniert.
Ich sehe gerade bei Instagram, das ist ja schon fast unglaublich, dass ihr noch keinen blauen Haken habt. Ne? Also in der Instagram-Welt, das ist ja wahrscheinlich nur eine Frage von Tagen oder vielleicht hört auch jetzt hier irgendwie der Kollege bei Instagram zu. Aber eigentlich, müsste ja mal passieren, dass ihr da einen offiziellen Account bekommt sozusagen. Ne?
Ja, aber du siehst, das sind viele Themen, die wir gerade angehen. Und das ist sicherlich auch das, was das Marketing bei uns extrem spannend macht, dass es so super international ist, dass wir da sehr, sehr viele Kanäle spielen. Und aber die Tatsache, dass wir auch gerade erst so in den letzten 3-4 Jahren im Marketing so richtig Gas gegeben haben, dass da eben auch noch echt viel zu tun ist. Und das ist natürlich gerade auch für Mitarbeiter bei uns extrem spannend. Also auch das ganze Thema Offline gucken wir uns gerade an. Wir fangen gerade an, so regelmäßig auch so Get-Togethers zu organisieren. Das haben wir jetzt in London, in New York, auch in Deutschland mal gemacht, wo wir Uhrenliebhaber zusammenbringen wollen, wo wir so die Influencer zusammenbringen. Das sind alles Dinge, die gut funktionieren, aber wo wir sicherlich auch noch sehr, sehr viel spannende Dinge in den nächsten Jahren machen werden.
Ich sehe immer, dass Rolex zum Beispiel oder auch Omega noch sehr stark in Print werben. Also mit Roger Federer und so, da sehe ich nach wie vor in den höherwertigen Printpublikationen, Manager-Magazin, Süddeutsche Magazin, verschiedensten anderen, Spiegel, sehe ich immer wieder da größere Anzeigen. Macht ihr sowas auch, Print noch?
Nee, das machen wir nicht. Wir sehen aber auch, dass die Uhrenkonzerne auch so gerade das ganze Thema Influencer-Marketing, das können die auch. Also man kann sicherlich sich so ein bisschen die Frage stellen, wie stark sind die im E-Commerce? Haben sie das komplett verpennt? Aber man muss halt auch sagen, dass das Thema E-Commerce bei Luxusuhren ein extrem schwieriges ist, weil es eben nicht darum geht, so viele Produkte wie möglich zu verkaufen, sondern weil es ja
Inszenierung.
Weil es eine Inszenierung ist und es geht insbesondere auch darum, dass du sie eben nicht so leicht kaufen kannst. Das macht ja so eine Uhr auch interessant, dass du teilweise ein halbes Jahr darauf warten musst. Ja. Und deswegen haben sie da auch besondere Herausforderungen. Aber was sie schon einfach gut können, ist das ganze Thema Social Influencer Marketing. Also wie oft man mittlerweile auch die Rolex-Uhren in der Rapper-Szene sieht.
Aber glaubst
du, wird auch diskutiert, ob das wirklich gesteuert ist von Rolex oder nicht. So richtig weiß man das nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, ich habe weniger Kontakte zu Rolex als zur Rap-Szene. Aber da ist mein Gefühl auf gar keinen Fall. Also das kaufen die sich einfach wirklich so. Aber ich glaube eher Roger Federer und so. Der wird damit versorgt, logischerweise. Aber naja, man weiß es nicht. Das ist ja so ein bisschen wie bei Mercedes oder so vielleicht auch. Okay. Sag nochmal, weil wir jetzt gerade über E-Commerce sprachen, es hat ja einen Fall gegeben, müssen wir natürlich kurz drüber sprechen, da hat ein großer Uhrenhersteller auch wirklich versucht, sich aufzulehnen und gesagt, das geht so nicht, ich rede von Nomos. Beschreib mal da kurz die Situation.
Wir haben vor ein paar Jahren auch angefangen, direkt mit Uhrenherstellern zusammenzuarbeiten. Und da war Nomos einer von denen. Waren wir auch sehr happy, dass Nomos zu uns gekommen ist. Und dann hat da Wempe die Zusammenarbeit mit Nomos gekündigt.
Also und große, hat Juwelier, ne? Große Juwelierkette?
Große, ne? Juwelierkette, ganz genau. Und haben dann Nomos da aus den Läden rausgenommen. Naja, und dann war das so ein bisschen so ein Power-Struggle. Da hat Wempe relativ viel Druck gemacht und dann haben sich auch noch verschiedene andere Juweliere zusammengeschlossen. Und am Ende hat sich dann Nomos entschieden, wieder zurück zu Wempe zu gehen. Wir haben aber nach wie vor ein extrem enges Verhältnis mit Nomos. Wir verstehen uns mit denen auch sehr gut. Ich habe da gerade letzte Woche mit denen noch telefoniert. Wir haben uns letztendlich entschlossen, dass wir diese zusammen mit den Marken auf einer anderen Plattform machen möchten. Wir haben gesehen, dass es halt extrem schwierig ist, auf Chrono24 Angebote von den Marken zu haben, die natürlich Listenpreise sind. Das war natürlich auch wichtig, dass man da Listenpreise zahlt, wenn du deine Uhr kaufst. Und dann direkt daneben konntest du dich in den Marktplatz begeben und die Uhr eben zu deutlich anderen Preisen kaufen, deutlich niedriger. Oder eben Uhren, die nicht so leicht verfügbar waren, die konnte man im Marktplatz dann kaufen, vielleicht über Listenpreis, aber die gab es dann in der Brandboutique bei uns nicht. Und das hat dazu ein paar Konflikten geführt, wo wir am Ende dann gesagt haben, naja, vielleicht ist es dann doch richtig, dass sich Chrono24 messerscharf fokussiert auf dieses Thema. Wir betreiben einen Marktplatz. Wir wollen nicht gleichzeitig auch der Vertriebskanal für die Hersteller werden. Und wir haben dann parallel uns einen der weltweit führenden Blogs im Bereich Luxusuhren gekauft, der ein extrem hohes Ansehen sowohl bei den Marken als auch bei den Sammlern genießt. Und wir
sag mal, leben... Das ist Fine Jewelry?
Nee, das ist Fratello. Okay. Das ist ein holländischer Blog, der über Luxusuhren schreibt. Mhm. Und da eben auch zunehmend jetzt von Herstellern exklusive Uhren verkauft. Und da machen wir das jetzt so. Die Uhren, die man bei Fratello kaufen kann, die gibt es... Das müssen immer exklusive Modelle sein. Also wenn du als Marke dann Uhren bei Fratello anbieten möchtest, dann darfst du die woanders nicht anbieten. Das sind immer Limited Editions. Mhm. Und damit haben wir dann auch nicht die Konflikte mit dem Handel und trennen das auch so ein bisschen von der Marke. Ja, das war sicherlich etwas, was wir uns vorher anders vorgestellt haben.
Aber da gibt es dann wirklich schon richtig so wirklich Hardcore, entweder ihr oder entweder wir oder die sozusagen. Das ist ja schon so ein Power Struggle, hast du gerade gesagt, schon so der offene Kampf dann, ne? Also wo kommt das Produkt hin? Und noch hat der Handel da scheinbar einen stärkeren Hebel, aber das könnte sich auch nochmal über die Jahre irgendwie ändern, ne?
Ich glaube, und das haben viele gesagt damals in dieser Phase, wo das halt intensiv diskutiert wurde, dass das auch sicherlich eine sehr emotionale Sache war. Wenn man sich da mal an einen Tisch gesetzt hätte, mit Nomos, mit Wempe, von mir aus auch mit uns, da hätte man sicherlich auch andere Lösungen finden können. Nomos und Wempe sind beides zwei extrem erfolgreiche Unternehmen, aber es sind sicherlich auch sehr stolze Unternehmen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass es da auch einfachere Lösungen hätte geben können, wo vielleicht alle auch am Ende partizipiert hätten. Aber so ist es für uns jetzt auch okay, die Partnerschaften eben auf einer anderen Plattform zu machen. Das lag auch am Ende nicht nur an Nomos, sondern da gab es auch noch ein paar andere Marken, mit denen wir darüber gesprochen haben und die auch signalisiert haben, dass sie in eine Partnerschaft mit uns lieber wäre, wenn das etwas distanzierter von dem eigentlichen Marktplatz ist. Und das ist auch okay. Also das sind ja auch unterschiedliche Welten, ob ich jetzt bei einem Hersteller einkaufe oder ob ich auf einem Marktplatz einkaufe.
Wer ist denn sonst generell Wettbewerb von euch? Also wir haben ja ganz am Anfang schon so ein bisschen über eBay gesprochen. Kann ich mir jetzt nicht mehr so richtig vorstellen, dass da so viel ist, aber musst du mal sagen.
Doch,
oder?
Doch.
Ist viel?
Okay. Ja. Also wir sehen auf weltweiter Ebene im Prinzip eBay als einzigen relevanten Mitbewerber. Und ich muss auch sagen, dass eBay sicherlich von der Marke dann nicht so gut aufgestellt ist für Luxusuhren. Aber was das technische Produkt angeht, macht eBay das sicherlich richtig gut und an vielen Stellen wahrscheinlich sogar noch besser als wir, was so die ganzen Features angeht.
Ist das Teil der ganz normalen eBay-Plattform oder haben die das auch so ein bisschen ausgekoppelt als eBay, sagen wir irgendwie unter einer Untermarke oder irgendwie so?
Nee, eben nicht. Das ist halt Teil der ganz normalen eBay-Plattform und du findest halt die Luxusuhr dann am Ende auch neben einer Rolle Klopapier, die aktuell ja vielleicht auch als ein Luxusgut wahrgenommen wird. Ja, okay. Spaß beiseite, das ist sicherlich ein Thema, wo die Marke eBay sicherlich nicht nur hilfreich ist. Aber wenn ich jetzt über eBay Produkte verkaufe, ist es sicherlich dem einen oder anderen heutzutage ein bisschen zu kompliziert. Aber wenn ich mich einmal mit dem ganzen Prozess auskenne, ist das technologisch auf jeden Fall auch was Anständiges, was sie dahingestellt haben, was die ganzen Funktionalitäten angeht, dass ich direkt den Versand organisieren kann. Das machen die alles sicherlich auch gut. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Durchschnittsuhr bei eBay schätzen wir in etwa nur ein Viertel von dem kostet, was sie bei uns kostet.
Und bei euch kostet das waren 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder sowas?
Ja, ist eher so sieben, okay. Um die 7.000 schätzen wir, ist so die durchschnittliche Uhr.
Und wenn, die ganzen
wenn du auch die nimmst, die dann an Chrono 24 vorbeigehandelt werden, was oft die ganz teuren sind. Wenn es da mal so siebenstellig wird, dann tun wir uns manchmal auch schwer, dass die Transaktion wirklich über die Plattform abgewickelt wird.
Aber das heißt, die teuerste Uhr, die bei euch jemals sichtbar verkauft wurde, war dann schon auch siebenstellig?
Nee, das war ist gar nicht so lange her. Das waren mal 800.000 Dollar.
Was war das?
Vor Monaten. Das war eine Richard Mille.
Okay, sagt mir gar nichts.
Ja, je teurer es wird, desto kleiner und exklusiver sind dann die Marken.
Ja, vollkommen fair. Kenne ich mich nicht mehr aus. Ja? Okay, aber beeindruckend. Okay.
Und ansonsten, was man auch sagen muss, Amazon hat sich gerade zurückgezogen aus dem Markt. Die sind vor einem Jahr auch in den Markt, insbesondere auch gebrauchte Uhren reingegangen, aber die sind da rausgegangen.
Okay. Und diese ganzen weiteren dezidierten Startups, ich hatte ja selber mal einen Podcast gemacht vor, ich würde sagen, anderthalb Jahren mit meinem Stammgast Sven, den du ja, glaube ich, auch ganz gut kennst, und dem Philipp Mann von Chronext. Also das ist, glaube ich, nicht der Einzige, der da unterwegs ist. Das ist ja alles jetzt nicht ganz das gleiche Modell, habe ich mir gemerkt, aber schon so die Richtung. Und da gibt es jetzt auch ein paar mehr. Sind die mittlerweile so, dass ihr sie wahrnehmt oder ernst nehmt oder ist das immer noch sehr weit weg, sagst du?
Also wir streiten uns natürlich um dieselben Kunden, gar keine Frage. Insofern ist jeder Händler, der bei uns auf der Plattform ist, und das sind 3.500, ist im weitesten Sinne ein Wettbewerber, wenn er eine eigene Webseite hat. Mhm. Und die allermeisten unserer Händler haben eine eigene Webseite. Und da gibt es jetzt natürlich ein paar, die auch Venture Capital funded sind. Wir sehen die aber als Partner und potenzielle Verkäufer, die über Chrono 24 Uhren verkaufen. Da gibt es auch viele, gerade wenn man in Amerika schaut, gibt es noch einige, die dann auch auf Chrono 24 gelistet sind und dort ihre Uhren anbieten. Interessanterweise ist aber niemand so richtig groß geworden von denen. Also es gibt, glaube ich, zwei, die über 100 Millionen und auch nur knapp über 100 Millionen Umsatz machen, weltweit. Ansonsten sind die allermeisten eben klein. Und das hat auch einen Grund. Du kannst halt, wenn du mit neuen Uhren handelst, ist es halt extrem schwierig, an die Ware ranzukommen. Und je größer du wirst, desto größer wird der Druck auch aus der Uhrenindustrie, dass du einfach nicht mehr beliefert wirst. Insofern hast du einfach natürliche Grenzen, eine große Stückzahl an neuen Uhren im Internet zu verkaufen, weil du eben nicht diese Sichtbarkeit erreichen darfst. Wenn du klein bist, dann beachten die dich nicht so. Mhm. Und wenn du jetzt an gebrauchte Uhren schaust, da hast du halt eine unglaublich schwierige Supply-Situation, weil du die Uhren eben nicht beliebig kaufen kannst. Also Uhren gebraucht anzukaufen ist enorm schwierig, weil du das auch nicht über Search machen kannst. Du findest über Search keine Uhrenverkäufer. Das Keyword Uhrverkaufen ist einfach extrem niedrig, wenig genutzt. Mhm. Und du musst halt bestehende Kanäle nutzen, um darüber Uhren anzukaufen. Und das ist etwas, was auch die große Herausforderung für diese Unternehmen darstellt. Und deswegen haben die allermeisten auch längst nicht die Kennzahlen, die sie sich mal erhofft haben. Also diese Unternehmen tun sich alle enorm schwer. die wir da weltweit sehen.
Okay. Okay. Was ist denn bei euch jetzt, hast du gerade ein bisschen vom Wettbewerb erzählt, bei euch so die Vision? Also, na klar, man kann den Markt noch weiter erschließen. Es kommt noch mehr Volumen wahrscheinlich auch online. Gibt es auch nochmal andere Produkte, Schmuck, jegliche anderen Art, dass ihr euch anschaut? Wo siehst du sozusagen die langfristige Zukunft?
Also langfristig möchten wir einfach jeden Luxusuhrenliebhaber auf der Welt kennen. Und wir möchten auch langfristig jede Uhr auf der Welt kennen. Ich glaube, wir sind schon relativ weit darin, jeden Luxusuhrenliebhaber zu kennen. Ich glaube, wir sind auch schon relativ weit darin, jede am Markt angebotene Uhr zu kennen. Oder nicht jede, aber da sind wir sicherlich auch schon relativ weit. Aber da gibt es natürlich auch noch viele, viele Uhren, die Menschen zu Hause haben. Und diese Uhren zu kennen, dann wollen wir die Plattform sein, die dann darüber die Transaktionen sicher, vertrauenswürdig managt. Und da ist sicherlich auch so, dass wir an dieser ganzen Journey des Kaufens noch viel stärker partizipieren möchten. Also es war so, dass wir vor 10 Jahren, als wir in den Markt reingegangen sind, eigentlich als Classified gestartet sind. Ja, du hast Geld dafür bezahlt, um deine Uhren bei Chrono24 anzubieten. Und wir haben uns nicht wirklich darum gekümmert. Mittlerweile unterstützen wir halt an ganz, ganz vielen Stellen der Transaktion, aber das kann man sicherlich auch noch viel, viel intensiver machen und da nochmal ein ganz anderes Einkaufserlebnis bieten. Wir haben vor diesem Hintergrund auch im letzten Jahr ein kleines Unternehmen gekauft, das selbst mit Uhren handelt, was wir als Tochterunternehmer auch Unternehmen weiter betreiben. Und da lernen wir gerade enorm viel, wie man wirklich einen idealen Uhrenhandel betreibt. Und da kann man sich natürlich auch eine ganze Menge vorstellen, was wir in Zukunft unseren Händlern und unseren Nutzern anbieten können.
Das ist diese holländische Firma, von der du gerade sprachst?
Nee, das ist nochmal eine weitere Firma. Die holländische Firma war ein Blog, den wir gekauft haben. Und wir haben im letzten Jahr ein Unternehmen gekauft, was wirklich physisch mit Uhren handelt.
Wie heißen die?
Zeitauktion.
Okay.
Die sitzen in Ostdeutschland, aktuell sind das so knapp 40 Mitarbeiter. Und das haben wir halt getan, weil wir halt lernen wollten und viel besser verstehen wollten, wie ist es denn, Uhren zu verkaufen. Und das war zwar und ist zwar ein sehr kleines Unternehmen, aber die sind sehr, sehr effizient, was ihre Prozesse angeht, wie die Uhr angekauft wird, wie sie dann verarbeitet wird und haben da auch eine echt gute Software. Und diese Lernerfahrung, die wollen wir natürlich in Zukunft auch unseren ganzen Händlern zuteil werden lassen und darüber einfach noch ein viel, viel besseres Einkaufserlebnis schaffen. Was das Thema andere Kategorien angeht, da sage ich dir ganz offen, da war ich vor vielen, vielen Jahren noch etwas optimistischer und habe auch irgendwann mal gedacht, hey, man kann das doch jetzt noch in vielen, vielen anderen Kategorien erfolgreich machen. Und da haben wir auch sicherlich mal experimentiert. Aber wir merken, dass im Bereich Schmuck, im Bereich Uhren noch so wahnsinnig viel zu tun ist und so viel Potenzial drin steckt, dass es sinnvoll ist, da unsere komplette Energie auf Uhren zu fokussieren und jetzt nicht noch 5 andere Kategorien wie Boote, Flugzeuge, Schmuck, Diamanten und dann noch entsprechend viel Fokus drauf zu setzen. Also das ist schon, Uhren ist schon eine echt große, super spannende und für Marktplätze auch gut geeignete Kategorie.
Wie viele Luxusuhren hast du selber?
So 10 würde ich mal schätzen.
Deine Lieblingsuhr davon noch raus? Also was ist dein All-Time-Favorite?
Boah, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich mit jeder Uhr immer eine Geschichte habe. Also die Uhr, die ich gerade trage, ist eine Omega Speedmaster Ultraman. Das ist eine Limited Edition, die auch über Fratello verkauft wurde. Da gab es nur 2000 Stück davon, bin ich sehr happy, davon eine bekommen zu haben. Und die trage ich sehr, sehr gerne. Da hat sich so ein bisschen auch rumgesprochen, dass man insbesondere, auch wenn heute nicht Dienstag ist, dass man die insbesondere dienstags trägt. Das ist die sogenannte Speedy Tuesday.
Okay.
Dass sich die Speedmaster-Community darauf geeinigt hat, dass man dienstags immer Speedmaster-Uhren trägt, was mittlerweile auch weltweit echt sehr, sehr viel verfolgt wird. Aber ansonsten habe ich wirklich viele Uhren, auch mit netten Geschichten, zu denen ich die mir gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Und das Tolle ist ja, wenn ich mir hier mal meine Familie, unser Haus anschaue, in 100 Jahren ist wahrscheinlich von all dem nichts mehr da. Ob das Haus da noch steht, meine Frau und ich sind ganz sicher nicht mehr da und wahrscheinlich auch unsere Kinder nicht mehr. Aber ich glaube, dass meine Uhrensammlung auch in 100 Jahren noch da sein wird. Und das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl. Ich bin sonst auch gar nicht so ein Luxustyp. Aber diese Ewigkeit und diese Feinmechanik am Handgelenk zu haben, das ist schon etwas Besonderes.
Okay, okay.
Das finde ich ganz cool.
Also es ist hier sehr gut platziertes Gattungsmarketing, schon durchaus angekommen. Okay, sag mal vielleicht ganz kurz, wahrscheinlich sind auch ganz viele prominente, bekannte Namen, die bei euch Uhren kaufen, kann ich mir vorstellen. Also wahrscheinlich staunst du manchmal, wenn du das mitbekommst, dass dann da irgendwelche, weiß ich nicht, dir aus anderen Kontexten bekannten Personen da bei euch irgendwelche Uhren kaufen oder so, ist das so?
Das ist so und es ist immer lustig, was für komische E-Mail-Adressen die dann haben. Also leider steht uns ja so die Datenschutzgrundverordnung da so ein bisschen im Weg, dass ich hier jetzt dann nochmal groß ausschweifen zu kann. Aber da sind schon viele berühmte Leute und wir mittlerweile sogar auch im Unternehmen darauf achten, dass das nicht mehr so geteilt wird, wenn mal irgendwie ein berühmter Nationalspieler oder wie auch immer eine Uhr gekauft hat. aber das, die rufen auch schon mal an, also da, wenn die irgendwelche Fragen haben. Und dann haben die immer E-Mail-Adressen, die dann irgendwie so xyz348@telekom.de heißen.
Okay.
und dann.
Aber ihr habt kein Testimonial, ne? Ihr habt bislang kein Testimonial oder sowas in der Art, ne?
Nee, das haben wir nicht. Das haben wir auch mal diskutiert. Vor vielen, vielen Jahren.
Ist ja ein Bereich, hat eigentlich jeder ein Testimonial, wenn ich so überlege, ne? Omega mit dem ganzen James-Bond-Kram und wie gesagt, ich habe gerade schon Roger Federer und ich glaube, für die meisten Luxusuhren findet man irgendeine Art von Testimonial, aber bei euch nicht.
Das ist richtig, dass wir das bisher noch nicht haben. Wir haben das auch schon mal diskutiert im Rahmen unseres Marketing-Mixes und ich würde auch nicht sagen, dass wir das definitiv nie machen werden, aber bisher haben wir uns da immer eher für andere Kanäle entschieden. Aber ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Input, das auch nochmal zu diskutieren. Ich würde das sicherlich auch nicht komplett ablehnen. Hat Vor- und hat Nachteile.
Okay. Na gut. Tim, was eine krasse Geschichte. Hidden Champion aus Deutschland, so viele Jahre dabei. So viel auch mittlerweile wirtschaftliche Kraft, erzählst ja so nebenher von irgendwelchen Übernahmen. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgefragt, was ihr dann da jeweils bezahlt habt, aber es werden sicherlich auch in allen Fällen sicherlich 7- oder 8-stellige Beträge gewesen sein. Ihr führt hier am Ende ein sehr globales Business aus Karlsruhe, was uns nicht alles so gibt in der digitalen Welt. Ich freue mich total, dass du ein bisschen erzählt hast und dass vor allen Dingen du uns regelmäßig auch hörst, wie so viele andere auch. Das ist echt cool zu hören, dass du da sozusagen immer auch die letzten Podcasts sofort referenzieren kannst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bleib gesund.
Du auch, Philipp. Vielen Dank für die Einladung und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Alles klar. Tschüss.
Mach's gut, ciao.